die Frage lautete, Sheikh, du erzählst uns aus den Schriften der Juden, der Christen, wie im Torah und Evangelium, obwohl wir im Islam gelernt haben, dass diese Schriften nicht mehr im Original vorhanden sind, sondern sie sind verändert worden. Wie kannst du also Schriften als Argument verwenden, obwohl du selbst nicht daran glaubst? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim über die Schriften der Juden und der Christen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ihren Schriften erwähnt wird. Alladhi yajidunahu, das heißt derjenige Prophet, den sie vorfinden in der Tora als auch im Evangelium vorgeschrieben vorfinden. So heißt es im Koran al-Karim. Die Menschen, die diese Veränderungen vorgenommen haben, waren diejenigen Menschen, die davon gewusst haben, dass damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint ist. Und deswegen diejenigen, die solche Veränderungen vorgenommen haben, waren die arabisch sprechenden Juden und Christen und Schriftgelehrten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das denjenigen Menschen klar machen, die eben keine Araber sind, weil sie ihre eigene Geschichte nicht kennen und nicht wissen, was mit ihren eigenen Büchern geschehen ist und gemacht worden ist. Nur jemand, der Wissen besitzt über diese Texte, wird auch, wenn er natürlich das vorhat, wird er diese Schriften verändern. Aber jemand, der keine Ahnung hat, der wird auch natürlich naiv sein und daran glauben, was dann steht. Und deswegen findet man, in jeder Generation gibt es Menschen, die den Islam annehmen, aufgrund dessen, was über Muhammad s.a.w. in der Bibel geschrieben steht. Und das ist ein Argument natürlich gegen. Und natürlich ist die Verfälschung, die ist da, wie Allah im Koran gesagt hat. Aber die Verfälschung ist von verschiedener Art. Es gibt eine Art der Verfälschung, dass man einfach natürlich die Worte versetzt, tatsächlich versetzt, das eine Wort hinschreibt, aus dem einen Stelle zur anderen Stelle versetzt. Aber auch eine Art der Verfälschung ist, dass man etwas anderes vorliest, als da steht. Und deswegen sagte Abu Huraira radiallahu anhu, sie pflegten die Tora und das Evangelium, sie pflegten die Tora in Hebräisch zu lesen und dann haben sie es uns auf Arabisch übersetzt. Also wir wussten nicht, ob das genau das gleiche ist, wie dort geschrieben steht. Deswegen die Verfälschung ist da und wenn man wirklich herausfinden will, was genau da geschrieben steht, muss man natürlich diese Sprache studieren. Und das Problem ist, nach und nach tauchen immer wieder neue Evangelien auf. Es tauchen auch immer wieder neue Schriften auf, also die Jesus zugeschrieben werden oder seiner Zeit. Und als im Jahr 496 der Papst Gelasius dort sich die verbreitet hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet ist und auch in ihren Schriften vorgeschrieben vorgefunden ist, nachzulesen ist, hat er angefangen, diese verschiedenen Evangelien nach und nach zu vernichten. Also im Jahr und von diesem Evangelium war eins übrig geblieben, das heißt eines der Schriften, die am Original in Übereinstimmung am nächsten sind. Und dieses Evangelium haben die Päpste nach und nach weitergegeben, der eine Papst zum nächsten Papst, bis zum Jahr 1555, als der sechste, dieser Papst, einer seiner Kammerdiener, Parmenio, dieses Evangelium in die Hand bekommen hat. Und das ist das berühmte, heutzutage berühmte Barnabas-Evangelium. Und er ist damit nach Wien geflüchtet. Und er hat euch gerade eben ein Bild gezeigt von dem Manuskript aus diesem Barnabas-Evangelium. Die Frage ist, die meisten Texte, die wir gelesen haben, waren aus dem Alten Testament. Gibt es im Neuen Testament auch solche ähnliche Hinweise auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Weil es gibt heutzutage viele Leute, die sagen, mit dem Alten Testament habe ich abgeschlossen. Ich glaube da so nicht dran, ich habe damit nichts zu tun. Für mich gilt nur das Neue Testament. Die Antwort lautet erst einmal zusammengefasst, wenn man die Evangelien liest, sie beinhalten eigentlich grob gesagt die Lebensgeschichte von Jesus, die Lebensgeschichte von Jesus, Friede sei mit ihm. Und deswegen, der Inhalt über Jesus in dem Evangelium ist nicht viel. Deswegen kann man eigentlich einen Film anschauen und schon weiß man seine ganze Lebensgeschichte. Aber trotzdem gibt es in dem Evangelium Stellen, die auf den Propheten Muhammad s.a.w. deutlich hinweisen. Und zu diesen Angelegenheiten, also erst einmal wissen wir, dass Johannes zur Zeit von Jesus gelebt hat und er war der Sohn seiner Tante, also sie waren sozusagen Cousins. Und Johannes, er selbst hat niemals Jesus als Gott angesehen und hat niemals zu Jesus gesagt, du bist der Sohn Gottes oder ähnliches. Und das weist darauf hin, dass, wie gesagt, dass er auch ein Prophet war und Gesandter Gottes war. Und als Johannes im Gefängnis war, hat man nach ihm geschickt, ist jemand zu ihm gegangen, hat ihm folgende Fragen gestellt. Bist du der Prophet Elia? Und er sagte nein. Dann sagte er sich, bist du der Messias? Bist du der Christus? Er sagte nein. Er sagte zu ihm, ja, bist du dieser Prophet? Bist du dieser Prophet, von dem wir gehört haben, dass er kommen wird? Er sagte, nein, das bin ich auch nicht. Und das weist deutlich darauf hin, dass es noch einen Propheten geben wird nach dem Messias. Und das ein anderer als der Messias, alaihissalam, selbst. Und außerdem sagte auch Johannes, also Yahya alaihissalam, Friede sei mit ihm, Arabischen, dass er derjenige ist, der die Menschen mit Wasser getauft hat. Aber er sagte, derjenige, der nach mir kommen wird, er wird die Menschen mit dem Feuer taufen. Und er meinte damit die Kriege, die geführt worden sind unter der Leitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er wird die Menschen taufen mit dem Heiligen Geist. Ihr könnt auch das im Internet nachschauen, recherchieren, hat er gemeint. Und zwar geht es um Mark Davy Sillinger, ein Kongressabgeordneter. Er selbst hat sich auf den Weg gemacht, aus den Vereinigten Staaten, er hat sich auf den Weg gemacht, er wollte selbst diese Sache erforschen und hat in der Bibel nachgelesen, Tora studiert und wollte wissen, was ist der Islam tatsächlich, die wahre Religion. Und er hat, ohne dass er andere Leute zu Hilfe gebeten hat, er hat selbst das herausgefunden, festgestellt, dass tatsächlich der Islam ist, einfach dort erwähnt. Und dann hat er 200 christliche Gelehrte versammelt. Und in dieser Sitzung hat er ihnen gesagt, ich werde euch jetzt etwas vorlesen aus der Bibel. Und dann hat er ihnen die Sura Maryam vorgelesen aus dem Koran Al-Karim, in ihrer Sprache also. Und die Leute haben angefangen zu tränen, ihre Augen zu tränen. Und sie waren gerührt vor diesen schönen Worten. Und nachher hat er ihnen gesagt, das ist nicht die Evangelium, das ist der Koran Al-Karim. Und er hat dann ein Buch geschrieben, heißt auf Arabisch Al-Fahm Al-Qatil, wahrscheinlich auf Deutsch das tödliche Verständnis, ungefähr. Und dieses Buch wünscht sich auch, dass das in deutsche Sprache übersetzt worden wird. Und man hat ihn gefragt, bist du Muslim? Er hat dann einfach gesagt, ich betrachte jeden Menschen, der an Jesus als Propheten glaubt und Muhammad ebenfalls als Propheten glaubt, ich betrachte ihn als einen Muslim.
عطى المرحن جاوة بس انت السؤال فهمت عرفت كلامك
also er sagt dass ich glaube dass die muslimischen Länder solche wertvollen Vorträge noch mehr brauchen als Europa, weil in eigenen muslimischen Ländern wie zum Beispiel im Nordirak gibt es viele Missionierungen und diese Missionierungen bringen viele Muslime zum Christentum. Meinen Sie nicht auch, dass Sie vielleicht lieber Ihre Zeit dort verbringen sollten, in islamischen Ländern? Er sagt, der Barnabas war offensichtlich, es gibt ja 12 Jünger. Und von den Jüngern wiederum gibt es Anhänger, 70 an der Zahl. Und Paulus war einer dieser Anhänger und Barnabas war auch einer der Anhänger und hat vielleicht auch Jesus selbst gesehen. Das heißt, und die beiden, sie waren auf dem Weg, Da'wah zu machen, wie man sagt. Sie wollten missionieren. Ja? Und beide auf ihrem Missionierungsgang waren sie sich uneinig über Glaubensgrundsätze. Paulus war der Meinung, dass hat die Dreifaltigkeit vertreten. Er hat gesagt, Gott ist zur Erde gekommen und Mensch geworden. Und das war die Dreifaltigkeit, die er gepredigt hat. Und Barnabas hat fest daran geglaubt, dass Jesus ein Gesandter Gottes ist und ein Mensch und keinen Anteil an der Göttlichkeit hat. Und da sind sie die verschiedenen Wege gegangen. Und die heutigen Europäer, sie haben eben das Christentum von Paulus übernommen. Es sind drei Ehefrauen, wir kennen zwei, Sarah und Hajar, okay? Und die dritte hat der Prophet in einem Hadith erwähnt, Qantura, und hat auch das korrigiert, sie haben das falsch ausgesprochen, der Prophet hat für sie den Namen korrigiert, ja? Also drei Ehefrauen, so ist überliefert worden. Und dann auch, es gibt einen Film, die 10 Gebote über Moses, und dort wird auch gezeigt, dass Moses a.s., als er in Midian war, eine Frau geheiratet hat, wie auch im Koran das bekannt ist. Aber das ist ein Fehler im Film. Das heißt, dass er die Tochter von Ismail geheiratet hat, aber in Wirklichkeit ist die Tochter von Shu'aib gewesen. Erstmal die Antwort auf die Frage, es gibt kein Evangelium nach Jesus. Ist uns nicht bekannt. Natürlich, der Prophet Jesus, Friede sei mit ihm, er hat gepredigt und hat das Evangelium gepredigt. 3 Jahre lang, aber mündlich. Und es wurde zu seiner Zeit nichts aufgeschrieben. Okay? Wurde es nicht aufgeschrieben. Die erste Person, die wir kennen, dass sie aufgeschrieben hat, war eben Matthäus. Das nach ihm ist genannt, das Matthäus-Evangelium. Das war 40 Jahre nach Jesus erst. Das ist das erste Evangelium aufgeschrieben worden. Und natürlich, das Problem ist aber, sie wissen nicht, wer war Matthäus. Man weiß nicht, wer genau Matthäus war, wer sein Vater war, wer war ein Jünger, war ein später. Man weiß nicht, wer Matthäus genau gewesen ist. Das heißt, die Quelle ist auch unbekannt. Die Sache ist so, dass der Prophet, der einzige Stamm, der in die arabische Halbinsel gegangen ist, war der Stamm von Lafi. Und Lafi war der dritte Sohn von Jakob, a.s. Und sie sind damals in die arabische Halbinsel gegangen und haben, insgesamt gibt es dann drei Zweige, die entstanden sind, Banu Qurayza, Banu Qaynuqa und Banu Nadir. Sie haben dann Medina besiedelt und die Umgebung davon. Und sie haben sich die arabische Halbinsel ausgesucht. Warum? Weil sie einen Propheten erwartet haben. Und sie haben gehofft, dass dieser Prophet aus ihrem Stamm kommt. Und er kam dann nicht aus ihrem Stamm. Und das war ihr größtes Verhängnis. Sie haben nicht an ihn geglaubt, weil er kam nicht von ihrer Abstammung. Weil sie haben schon Josef damals nicht akzeptiert, obwohl er einer von ihnen ist. Und sie haben ihn versucht zu töten. Und genauso haben sie den Messias versucht zu töten. Sie behaupten, sie haben ihn bis heute getötet. Und wenn sie nicht einmal jemanden akzeptieren aus ihrem eigenen Fleisch und Blut, dann schon gar nicht, wenn er aus einem anderen Stamm kommt. Und die andere Angelegenheit war, dass die Araber in Medina, sie haben von den Juden im Laufe der Jahre erfahren, warum sie da sind. Sie haben von den Juden erfahren, dass sie auf einen Propheten warten. Und es gab unter ihnen Auseinandersetzungen. Und die Juden waren schwach. Und sie haben die Auseinandersetzungen verloren. Und dann haben sie immer den Arabern gedroht, sobald Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt sein wird, sobald Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt, werden wir ihm folgen und euch bekriegen und euch heimzahlen, was ihr uns jahrelang angerichtet habt. Und deswegen wussten die Araber aus Medina davon Bescheid. Und so waren sie diejenigen, die den Juden sogar vorausgeeilt sind beim Islam annehmen. Das sind die Ansar, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und das ist im Koran, in Surah Al-Baqarah, auch erwähnt worden. Also die Frage von einem Bruder war noch, dass wir nicht der Sheikh nicht die arabischen Länder vergessen soll, weil dort wird auch kräftig missioniert. Und ob nicht die arabischen Länder eher Anspruch haben. Der Sheikh sagt, erstens einmal, er hat ein Buch geschrieben, auch in arabischer Sprache, für unsere arabischsprachigen Geschwister im Irak oder anderswo. Aber außerdem, man darf nicht vergessen, dass die Art der Missionierung natürlich eine schwache Art ist. Warum? Weil, was sie mit den Leuten machen, ist, sie geben ihnen Materielles. Sie geben ihnen Materielles. Sie geben ihnen Essen, Trinken, Geschenke und sagen für ihn, das kommt vom Messias. Ja, das ist die Art der, und das heißt, sie geben ihnen keine Religion, nicht was ihnen etwas was erfüllt, sondern sie geben ihnen materielle Dinge, um sie davon zu überzeugen, versprechen ihnen eine Green Card, und ihr wisst, was bedeutet, oder sie versprechen ihnen zu kommen nach Europa oder ähnliches. Aber die Religion an sich können sie ihnen nicht vermitteln. Die Antwort lautet, selbstverständlich haben sie damals ihre Religion und sich selbst als Muslime bezeichnet. Denn Muslime, wir müssen ja die Wortbedeutung verstehen. Die Wortbedeutung, das heißt ja nicht, dass sie das Wort Muslim gesagt haben. Das heißt ja, dass sie gesagt haben, wir sind Leute, die sich Gott ergeben haben. Und wenn man sagt, welche Religion hast du, o Jesus, und er sagt, ich bete Gott alleine an oder ich ergebe mich meinem Herrn, dann sagt er dadurch, ich bin Muslim. Das ist die Wortbedeutung davon. Selbstverständlich haben sie sich auch als Muslime bezeichnet. Er sagt, Alhamdulillah, die Ergebnisse sind fruchtbar. Also es gibt schon gute Ergebnisse von diesen Diskussionen. Er sagt unter anderem, es gibt keinen einzigen Geistlichen, mit dem er zusammensaß, der am Ende der Diskussion nicht zugegeben hat, dass Muhammad ein Prophet ist. Das heißt, nicht alle haben den Islam angenommen, aber sie haben am Ende zugegeben, dass Muhammad ein Prophet sein muss. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, da abgesehen natürlich, dass viele Hamdan den Islam angenommen haben, aber auch einer der ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Wesley Clark, vor 20 Jahren hat er ihn angerufen und den Islam angenommen. Er war einer der damaligen Präsidenten und er lebt immer noch. Und zwei jüdische Schriftgelehrten haben den Islam angenommen und auch andere Juristen, Akademiker und so weiter. Die zweite Frage lautete, wo liegt das Problem letztendlich? Liegt es auf der Seite des Volkes der Schrift oder liegt es auf der Seite der Muslime, dass sie die Botschaft nicht rüberbringen? Was die Seite der Muslime angeht, das ist das, was uns natürlich wichtiger ist, weil wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Es gibt verschiedene Gründe. Unter anderem natürlich, dass wir diese Botschaft des Islam nicht richtig erklären und nicht richtig an sie rüberbringen. Das ist ein wichtiger, entscheidender Punkt. Aber auch natürlich der Charakter des Menschen. Die Art und Weise, wie wir mit dem anderen Menschen umgehen, ist manchmal nicht so, wie der Prophet das vorgelebt hat. Also der Charakter eines Muslims ist nicht immer der, der es eigentlich sein sollte. Und das schreckt manchmal Menschen natürlich davor ab, diese Religion dann anzunehmen. Wenn man zum Beispiel in Ländern wie hier ist und man stiehlt oder man macht verbotene Dinge und man nennt sie halal, weil es eben keine Muslime sind, dann natürlich hat das einen schlechtes, sehr schlechten negativen Effekt auf die andere Seite. Was ihre Seite angeht, so Allah subhanahu, so brauchen wir, ist es nicht unsere Aufgabe natürlich, sollen uns auch das nicht kümmern, weil Allah azawajal sagt im Koran al-Karim sinngemäß, dass wenn er wüsste oder wenn er weiß, dass es in ihren Herzen Gutes gibt, dann Allah sorgt dafür, dass sie recht geleitet werden. Okay? Das heißt also von ihrer Seite, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir sollten uns über unsere eigene Seite kümmern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Bedeutet ungefähr übersetzt, wer spricht schönere Worte als jemand, der zu Allah einlädt und rechtschaffen handelt und sagt, ich gehöre wahrlich zu der Gemeinschaft der Muslime. Und aus diesen Worten Allahs lernen wir, und es ging ja darum, wie soll man mit diesen Sachen umgehen. Der Sheikh hat gesagt, dieses Prinzip der Vereinheitlichung der Religionen, das ist ein bekanntes Prinzip. Natürlich die Person, die genannt worden ist, erkennt sie nicht. Aber diese Sache, dass Menschen versuchen, eine Religion zu bilden aus verschiedenen Religionen, und so, das ist eine bekannte Sache, die es in der Welt gibt. Und jeder Mensch liest im Koran al-Karim die Eigenschaften von Heuchlern oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auf Arabisch Munafiq. Und man darf nicht denken, dass das eine Sache ist, die theoretisch irgendwo im Buch steht, sondern man muss erst einmal Angst davor haben, dass man selbst eine dieser Eigenschaften in sich trägt. Und deswegen soll man sich in den Spiegel schauen und aufpassen, dass man nicht einen dieser Eigenschaften hat, von denen Allah oder sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Und wenn man sie in sich findet, muss man sich davor reinigen. Aber wenn es darum geht, dass man mit anderen Menschen Da'wah macht, dass man andere Menschen zum Islam einlädt, achtet man auf vier Dinge. Die erste Angelegenheit, die wichtigste, ist, dass man Allah zufriedenstellt und nicht die Menschen. Zweitens, dass man, während man, wenn man jemanden anderes zum Islam einlädt, dass man das auf die schönste und beste Art und Weise macht. Und nicht auf irgendeine Art und Weise. Und die dritte, dass man dadurch keine Unruhe stiftet. Dass man dadurch keine Fitna macht. Keinen Unfrieden stiftet. Und viertens, dass man dafür sorgt, dass der andere auch einem tatsächlich zuhört. Dass der andere für einen tatsächlich ein offenes Ohr hat. Er sagt der Antwort, kein Problem, wenn ihr der Meinung seid, dass wir keine vernünftigen Menschen sind, okay, Verbrecher sind wir auch immer, wir geben das zu, ist kein Problem. Dann, aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah, war nicht so. Deswegen nehmt einfach seine Religion an und arbeitet daran, dass wir auch inshallah ta'ala uns selbst verbessern.
Nicht gültig.
Und wir danken euch dann dafür auch. die vierte und letzte Frage ungefähr. Was? Wo? Vierte? Bist du der Vierte? Er sagt, dass erst einmal die Bibel selbst, sie besteht aus verschiedenen Büchern, aus vielen Büchern. Die ersten fünf Bücher sind die Bücher zu Moses, a.s. Und das sind die Bücher, die auf dem Berg Sinai dort in der Gegend herabgesandt worden sind. Und die Bücher, die danach angeordnet sind, sind die Prophetenbücher, die in einer Zeit von ungefähr 950 Jahren herabgesandt worden sind. Das ist insgesamt, wenn man das alles zusammenpackt, ist das, was man Bibel nennt. Das ist natürlich ein Ausdruck für die Christen. Die Christen sagen, das Buch bezeichnen sie als Bibel, und sie haben das eingeteilt in das Alte Testament, das was vor Jesus war, und das Neue Testament, was eben die Evangelien sind und so weiter. Aber die Juden selbst, sie kennen das nicht Bibel, sie kennen nur die Schriften Moses und dann die Prophetenbücher danach. Schriften Moses und die Prophetenbücher danach. Was für ihn, das Wort Bibel bedeutet offensichtlich Bücher oder die offenbarten Bücher oder eine Ansammlung von Büchern. Das ist offensichtlich die Bedeutung des Wortes. Die andere Frage war, für ihn persönlich, warum hat er dieses Buch studiert? Weil du hast gefragt, welchen Wert hat das bei ihm? Warum hat er dieses Buch studiert? Dieses Buch hat er studiert und durchgelesen, weil er eben die Menschen zum Islam einladen wollte. Und während er das gelesen hat, ganz ehrlich sagt er, ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe mich krank gefühlt. Warum? Weil dieses Buch ist nicht vergleichbar von der Art und Weise mit dem Koran al-Karim. Beim Koran, du merkst, es ist ein Buch von Allah. Bei diesem Buch, du merkst, es ist kein Buch von Gott. Die Art und Weise, wie geschrieben ist. Aber trotzdem hat er diesen Weg auf sich genommen, aus Liebe zu den Leuten, die daran glauben, dass es Gottes Buch ist, um ihnen das eben zu erklären. Das ist der Grund, warum er sich beschäftigt hat. Und nicht etwa aus Liebe zu einem Buch, sondern eher aus Liebe zur Rechtleitung für die Menschen. Und das Problem, er sagt, wenn er selbst sich unwohl gefühlt hat, dabei die Bibel zu lesen, dann gilt das, dass genauso die anderen fühlen sich so. Und deswegen Tatsache ist, dass die Juden, die Christen, sie lesen ihre Bücher nicht. Sie beschäftigen sich mit ihren Büchern nicht. Was übrig geblieben ist, dass sie dann in die Kirche gehen und ihre Gelehrten ihnen das vorsagen, was sie glauben sollen, gleichzeitig Geld nehmen für das, was sie ihnen predigen, und das ist, und dann verspricht man ihnen das Paradies und die Erlösung, wenn man an das glaubt, was sie ihnen gesagt haben. Und der Sakumullah khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.